Stell dir mal vor, du sollst ein ganzes Volk aus der Gefangenschaft retten, ein komplett zersplittertes Imperium vereinen und dann auch noch absolute Gerechtigkeit aufbauen.
Ja, und die antike Welt sagt dir da ja ganz klar, wie das geht, oder? Also nimm ein Schwert, sammle eine riesige Armee und mach deine Feinde einfach platt.
Richtig, genau das. Aber ein jahrtausendealter Text aus dem Buch Jesaja fordert da irgendwie genau das Gegenteil. Da heißt es nämlich, du siegst, indem du leidest. Du herrschst, indem du die Allerschwächsten beschützt.
Was ja völlig absurd klingt, auf den ersten Blick.
Absolut. Wie funktioniert diese völlig paradoxe Form von Macht? Das ist die große Frage. Und wir kommen zu dieser tiefgreifenden Analyse. Schön, dass du dabei bist. Wir knöpfen uns heute nämlich die wirklich faszinierenden Vorlesungsnotizen von Dr. Robert Chisholm vor.
Genau, in denen es ja um das Buch Jesaja geht.
Speziell um das erste der sogenannten Gottesknechtslieder, also Jesaja Kapitel 42. Und keine Sorge, das hier wird kein trockenes Theologieseminar.
Nein, überhaupt nicht.
Es ist eigentlich wie so ein uraltes literarisches Rätsel, ein Whodunit. Ein Rätsel, das unser Verständnis von Gerechtigkeit, Macht und Befreiung bis heute massiv prägt. Also lass uns das mal aufdröseln. Um diesen Knecht überhaupt greifen zu können, müssen wir uns ja erstmal die Welt ansehen, in der dieser Text existiert.
Ja, das ist der Schlüssel zum Ganzen, weil wer das Buch Jesaja von vorne nach hinten liest, stößt auf so eine harte, ja fast schon irritierende Zäsur. Die Kapitel 1 bis 39, die spielen in der Zeit vor dem babylonischen Exil. Also wir befinden uns da etwa im Jahr 700 vor Christus.
Okay, also die Assyrer sind da die große Bedrohung, richtig?
Genau. Die Supermacht Assyrien bedroht Asterne-Juda. In dieser Zeit lebt König Hiskia. Der wird auf wundersame Weise von einer tödlichen Krankheit geheilt. Aber kurz darauf begeht er einen richtig fatalen geopolitischen Fehler.
Oh ja?
Er empfängt nämlich Gesandte aus dem fernen Babylon und, naja, führt sie durch seine Schatzkammern. Er präsentiert denen voller Stolz seinen gesamten Reichtum.
Also eigentlich so ein richtiger antiker diplomatischer Flex, der dann fürchterlich nach hinten losgeht.
Und wie der nach hinten losgeht. Der Prophet Jesaja konfrontiert ihn sofort und sagt sinngemäß, was hast du getan? Diese Leute sind nicht deine Freunde.
Quass.
Eines Tages werden genau diese Babylonier zurückkehren, diese Stadt dem Erdboden gleichmachen und all den schönen Reichtum nach Babylon verschleppen. Das ist halt diese düstere Vorhersage des Exils.
Aber wenn wir dann den Schnitt zu Kapitel 40 machen, ändert sich die Perspektive ja komplett.
Rasant, ja. Die Katastrophe liegt plötzlich nicht mehr in der Zukunft. Das Exil in Babylon ist auf einmal bittere Realität. Die Stadt ist zerstört, die Menschen sind vertrieben und trauern da in der Fremde.
Und es ist ja auch der Punkt, an dem diese akademische Forschung, wie wir in den Quellen sehen, extrem kontrovers wird. Der Text spricht plötzlich zu Menschen, die quasi in der Zukunft leben.
Genau.
Viele Gelehrte, Bernhard Dumm zum Beispiel, argumentieren da ja sehr pragmatisch und sagen, das kann unmöglich derselbe Autor sein. Da muss ein späterer Autor am Werk gewesen sein, so ein Deutero-Jesaja oder Trito-Jesaja, der während des Exils schrieb.
Also als die Katastrophe schon passiert war. Das ist so die klassische Theorie der mehreren Jesajas. Aber, und das ist wichtig, Dr. Chisholm vertritt hier ganz bewusst eine Minderheitenmeinung.
Ah, okay.
Er argumentiert wirklich sehr detailliert, dass der ursprüngliche historische Prophet Jesaja aus dem 8. Jahrhundert das gesamte Buch verfasst hat. Also inklusive dieser unfassbar präziden Blicke in die ferne Zukunft.
Wobei wir da jetzt für unsere Analyse gar keine Seite in dieser Debatte ergreifen müssen. Uns geht es ja darum, was diese literäre Prämisse bedeutet.
Richtig, wir schauen uns den Text an, wie er vorliegt.
Und Chisholm nutzt eine fantastische Analogie, um das greifbar zu machen. Das fand ich genial. Er sagt, der Prophet projiziert sich rhetorisch in die Zukunft dieser Verbannten. Es ist wie, stell dir das vor, ein alternder Großvater, der weiß, dass er nicht mehr lange lebt.
Oh ja, das Bild ist toll.
Und der schreibt einen Brief an seine kleine Enkelin. Mit der festen Anweisung, den erst an ihrem Hochzeitstag in der fernen Zukunft zu öffnen. Der Prophet spricht also direkt in die zukünftige emotionale Realität dieser Generation hinein.
Ein extrem starkes Bild. Und dieser prophetische Brief an die zukünftige Generation beginnt in Kapitel 40 eben mit den berühmten Worten »Tröstet, tröstet mein Volk«.
Ja, so ein echter Wendepunkt.
Genau. In dieser ganzen Atmosphäre der Sehnsucht nach Befreiung aus Babylon taucht dann in Kapitel 42 diese ominöse Figur auf. Da heißt es, siehe mein Knecht.
Und damit sind wir beim Kern unseres Whodunits. Wer soll dieses Volk retten? Wenn ich mir die geopolitische Lage damals so ansehe, fällt mein Blick als erstes auf den persischen König Kyros.
Naja, historisch gesehen ein absolut naheliegender Kandidat.
Weil der taucht in den darauffolgenden Kapiteln ja sogar namentlich auf und war derjenige, der Babylon besiegt hat.
Koresh im Hebräischen, genau. Der hat 540 vor Christus Babylon erobert und die Juden dann sehr wohlwollend in ihre Heimat zurückkehren lassen.
Wäre also logisch.
In Kapitel 41 wird er auch als dieser unaufhaltsame Eroberer beschrieben. Er zermalmt Könige mit seinem Schwert zu Staub, macht sie wie weggewehtes Stroh. Also ein brillanter militärischer Held.
Aber, und das ist der Haken, wenn wir uns das Profil des Knechts in Kapitel 42 ansehen, bricht diese Kyros-Theorie sofort in sich zusammen, oder?
Ja, komplett.
Weil dieser Knecht dort als extrem sanftmütig beschrieben wird. Der zerschmettert niemanden, Kyros fällt also raus.
Ganz genau. Das passt überhaupt nicht zu einem persischen Großkönig. Dann müssen wir halt unseren Blick auf die Nation Israel selbst richten.
Aha.
Die wird im Text oft Jakob genannt. Auf den ersten Blick die offensichtlichste Lösung, weil Gott nennt Israel in Kapitel 41, also direkt davor, buchstäblich meinen Knecht Israel.
Das klingt dann ja nach einem gelösten Fall.
Eigentlich schon.
Wenn da nicht dieses massive logische Problem wäre. Dieses exilierte Israel wird im Text immer wieder als blind und taub beschrieben.
Ja, die sitzen im Exil, weil sie moralisch versagt haben.
Eben. Und im zweiten Lied soll der Knecht Israel dann retten. Ich meine, Israel kann sich doch schwerlich selbst aus dem Exil retten. Das ist ja, als würde man versuchen, sich am eigenen Schopf aus dem Treibsand zu ziehen.
Das ist so ein exegetischer Knoten, an dem viele verzweifeln. Chisholm stützt sich da auf John Oswald. Der sagt, der Name Israel beschreibt hier nicht die gefallene Nation, sondern eine Funktion.
Wie meint er das genau?
Ein ideales Israel, also eine einzelne Person, die all das erfüllt, was Gott von der Nation geplant hatte. Dieses ideale Israel kommt, um das historische Israel aus dem Treibsand zu ziehen.
Okay, warte mal. Wenn es also nicht der strahlende militärische Held ist und auch nicht das unterdrückte Volk selbst, gehen uns da nicht langsam die Optionen aus? Wer bleibt da noch übrig?
Naja, die Analyse führt uns da auf eine ganz klare Spur. Der Knecht muss ein König sein. Und zwar der ideale davidische König.
Ah, wie in diesen alten Psalmen.
Genau, wie in Psalm 45 oder 72. Um das zu verstehen, müssen wir uns die Kultur des gesamten antiken Nahen Ostens ansehen. In Mesopotamien, in Ugarit, überall war es die absolute Hauptaufgabe eines Königs, für Gerechtigkeit zu sorgen.
Also nicht nur Kriege führen?
Nein, das war so essentiell, dass Könige oder auch der Sonnengott Shamash ihre Herrschaft schlichtweg als meine Gerechtigkeit bezeichneten.
Okay, wow.
Und was hier faszinierend ist, dieser spezielle Knecht kümmert sich um die Schwächsten. Es heißt da, ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen, einen glimmenden Docht nicht auslöschen.
Das ist ein krasses Bild. Ein glimmender Docht, also eine Metapher für arme, sterbende Menschen, die im absoluten Tiefpunkt sind.
Ja, genau.
Hier wird es nämlich wirklich interessant. Warum, wenn das so offensichtlich ein König ist, warum nennt Jesaja ihn dann nicht einfach König? Warum so ein kryptisches Versteckspiel mit diesem Begriff Knecht?
Das ist vielleicht der brillanteste Schachzug in dem Text. Chisholm erklärt das mit der Relevanztheorie.
Relevanztheorie?
Ja, das antike Publikum verstand diese kulturellen Codes sofort. Die hörten Gerechtigkeit für die Armen und dachten sofort an die davidischen Königspsalmen. Das musste nicht explizit ausgesprochen werden.
Ach, verstehe.
Und es gibt noch einen pragmatischeren Grund. Wir sind im babylonischen Exil. Wenn du da als Prophet offen dazu aufrufst, einen neuen judäischen König zu krönen, dann ist das Hochverrat.
Absolut, das ist dein Todesurteil.
Jesaja nutzt Knecht als subversiven Code. Die Babylonier lesen das und sehen keine Bedrohung. Die Juden aber entschlüsseln das sofort.
Das ist extrem schlau. Aber ein König, der so sanftmütig ist, der stößt doch unweigerlich auf massiven Widerstand. Ich meine, Tyrannen räumen ihren Platz ja nicht freiwillig.
Genau das antizipiert der Text auch auf eine fast verborgene Weise. Chisholm analysiert da das hebräische Wort Zag für schreien. Es heißt, der Knecht wird nicht schreien.
Das klingt jetzt erstmal nur so, als wäre er nicht laut oder aufdringlich.
Die Bedeutung geht tiefer. Normalerweise beschreibt dieses Wort Zaak das entsetzliche Schreien eines Opfers unter massiven Schmerzen. Dass er nicht schreien wird, ist ein extrem subtiler literarischer Hinweis.
Ein Hinweis worauf genau?
Darauf, dass er massiven Widerstand erleben und leiden wird. Das ist eine direkte Vorschau auf das berühmte Lied vom leidenden Gottesknecht in Jesaja 53.
Ah, krass. Er erträgt das also schweigend?
Ja. Und Chisholm verknüpft das dann mit dem Resultat dieser Herrschaft, mit dem Friedensreich aus Jesaja 11.
Oh, Jesaja 11. Wo diese Bilder von Raubtieren und Beutetieren vorkommen, richtig?
Genau, der Wolf beim Lamm, die Kuh und der Bär.
Da hatte ich beim Lesen der Quellen echt so eine Aha-Erkenntnis. Chisholm schreibt ja, er dachte früher, das sei alles nur eine Metapher für gesellschaftlichen Frieden.
Das dachten viele.
Aber jetzt glaubt er, es ist eine buchstäbliche Transformation des Tierreichs. Ähnlich wie in Hiob 38 und 39, wo Tiere ja so größere spirituelle Konflikte spiegeln.
Ja, weil die physische Schöpfung den moralischen Zustand der Welt widerspiegelt. Wenn dieser König den ultimativen Frieden bringt, heilt das die tiefste Wunde der Schöpfung. Keine Gewalt mehr, nirgends.
Das ist wahrhaftig gewaltig. Aber das bringt uns zu der wichtigsten praktischen Frage, finde ich. Wem gehört dieser Frieden? Gilt das nur für Israel oder für alle?
Gott nennt den Knecht in Vers 6 selbst einen Bund.
Okay, also eine Metonymie. Die Wirkung steht für die Ursache. Er ist eigentlich der Bund der Mittler, oder?
Genau. Und er ist ein Licht für die Nationen. Blinde Augen zu öffnen bedeutet hier, ungerecht in dunklen Kerkern Inhaftierte zu befreien.
Also Leute, die vom System zermahlen wurden.
Und wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, hier hat Chisholm seine eigene Meinung komplett geändert.
Inwiefern?
Es geht eben nicht mehr nur um Israel. Gemäß Jesaja 24 und 26 haben nämlich alle Nationen den ewigen Bund gebrochen, den Noah-Bund aus Genesis 9.
Ah, wo es darum ging, menschliches Leben zu respektieren?
Richtig. Der Knecht stellt diesen Bund jetzt für die gesamte Menschheit wieder her, damit alle Völker den einzig wahren Schöpfergott anbieten können. Den Gott, der seine Vorhersagen präzise erfüllt.
Was bedeutet das also alles für unser Rätsel? Gott teilt seine Ehre offensichtlich nicht mit Götzen, aber er lädt durch diesen, ja, demütigen Knecht die ganze Welt in einen neuen Bund des Friedens ein?
Ein absolut revolutionäres Konzept.
Und dafür danke ich dir für diese brillante Entschlüsselung. Jesaja 42 ist wirklich nicht nur so ein historisches Dokument, es ist ein völlig neues Konzept von Macht. Ein König, der nicht durch Schwerter herrscht, sondern dadurch, dass er den glimmenden Docht der Schwächsten beschützt.
Eine Macht, die heilt, statt zu stören.
Genau. Und damit verabschieden wir uns für heute. Aber ich möchte dir, der du uns gerade zuhörst, noch einen Gedanken mit auf den Weg geben. Wenn das absolute, göttliche Ideal von Führung und Stärke schon vor Tausenden von Jahren durch Sanftmut und den Schutz der Schwächsten definiert wurde, wie sehr widerspricht das eigentlich dem, was wir heute in unserer modernen Gesellschaft als einen starken Anführer feiern? Lass dir das mal in Ruhe durch den Kopf gehen. Bis zum nächsten Mal.